Und damit willkommen zum Suhrkamp Espresso. Ein Thema und vier Bücher. Und das Thema ist heute Ost und West. Ostdeutschland, Westdeutschland, Osteuropa, Westeuropa, aber auch Orient und Okzident. Zum 200-jährigen Jubiläum, nämlich von Goethes westöstlicher Divan, erscheint jetzt ein neuer Divan im Suhrkamp Verlag. Und dazu begrüße ich den Suhrkamp-Verleger Jonathan Landgrebe. Guten Tag, Herr Landgrebe.
Guten Tag, Herr Stalek.
Warum ist die Zeit reif für einen neuen Divan?
Ja, im Jahr 1819 hat Goethe den westöstlichen Divan veröffentlicht und entdeckte dabei den Dichter Hafiz für sich wieder, einen großen persischen Dichter des 14. Jahrhunderts. Dessen Buch der Weisheit griff er auf, konnte sich darin wiederentdecken und veröffentlichte seinen eigenen Divan, der eine Annäherung von Ost und West, von Orient und Okzident bedeutete. Und im Jahr 2019, nun ist die Zeit reif für einen neuen Divan, weil wir wiederum vor Fragen des Ostens und des Westens stehen und uns mit der Annäherung von Orient und Okzident auseinandersetzen. Und hier haben nun 24 Dichterinnen und Dichter aus Ost und West einen neuen Divan geschrieben.
Der Autor Thomas Lehr, der schrieb mal vor ein paar Jahren in der FAZ, dass Goethes Divan ein Großwerk der Zusammenführung ist und des Respekt und des kulturellen Dialogs. Was will denn der neue Divan erreichen?
Ja, das ist es natürlich. Das war es auch für Goethe. Es war der Versuch, den Menschen nahezubringen, was der Orient bedeutet. Mhm. Es ist natürlich auch eines der eindrucksvollsten dichterischen Werke überhaupt, auch der Weltliteratur. Und heute im Jahr 2019 verfolgt dieses Buch dieselbe Intention. Wir haben es hier mit ganz wunderbarer Dichtung zu tun, mit Autorinnen und Autoren wie Durst Grünbein, Lutz Seiler, Silke Scheuermann. Und man nähert sich dem Orient natürlich auch an. Man nähert sich Goethe an, man nähert sich Hafiz an. Und ein Beispiel möchte ich nennen. Hafiz schon hat sich in einem der Bücher dieser Sammlung mit den Tyrannen auseinandergesetzt, dem Timur, einem mongolischen Herrscher, der auf brutalste Art und Weise ganz Mittelasien erobert hat. Goethe hat das Thema aufgegriffen und hat Napoleon in Timur wiedergefunden und sich in seinem Buch Timur ebenfalls mit dieser Form von Tyrannis auseinandergesetzt. Und heute, im Jahr 2019, haben wir den Dichter Murid Barghouti in Nachdichtung durch Silke Scheuermann, die sich wiederum auch aus der Ost- und Westperspektive mit Tyrannis heute beschäftigen, ein nicht vollkommen unaktuelles Thema. Und sie dichtet am Ende, ihr Gedicht enthält die schönen Sätze, einen Tyrannen erschaffen ist einfach, du musst nur in die Knie gehen. Und so schließt sich ein wenig der Kreis im 14. Jahrhundert von Hafiz zu Goethe im 19. Jahrhundert und zur heutigen Zeit, in dem wir wiederum auch vor bestimmten politischen Herausforderungen stehen.
Und ja auch für Goethe schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil Goethe sprach ja selber von einem zukünftigen Divan, der dann zusammengestellt werden sollte von Lyrikern und Wissenschaftlern und sowas. Den gibt es jetzt. Aber welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat Lyrik überhaupt noch heutzutage?
Ich glaube, Lyrik, Dichtung hat immer und hat weiterhin einen ganz großen gesellschaftlichen Stellenwert. Es mag nicht für jeden jederzeit sichtbar sein, aber nur über Lyrik, über Gedichte lassen sich manchmal Dinge in ganz kurzer Form zum Ausdruck bringen, die Menschen spüren, die sie auch vielleicht verstehen. Aber dort findet es manchmal in wenigen Zeilen sich Erkenntnis gebündelt, die sonst ganze dicke Bücher füllen würde. Und insofern, der Stellenwert ist unvermindert groß.
Und Prestige und Renommee bringt ja so ein Projekt auch.
Ja, aber das ist nicht der primäre Auslöser. Wenn das am Ende kommt, dann ist das gut. Aber hier geht es um Dichtung und ein wirklich ganz wunderbares Buchprojekt mit vielen tollen Dichterinnen und Dichtern.
Vom Orient und vom Okzident kommen wir jetzt nach Europa. In ein Europa, das allerdings immer noch in Ost und West unterteilt ist. Miron Białoszewski, der beschreibt in seinem Buch Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand, eine historische Tragödie, die im Westen allerdings noch nicht oder viel zu wenig bekannt ist. Frau Rabe, die polnische Heimatarmee, die erhebt Anfang August 1944 die Waffen gegen die deutschen Besatzer und hoffen so ein bisschen, dass die Rote Armee hilft. Die helfen nicht, Warschau wird letztendlich zerstört. Welche Rolle spielt dieses Ereignis für Polen noch heute?
Das ist das traumatische Ereignis in der polnischen Geschichte. Es ist ein Dokument des Widerstands. Polen war das einzige Land, das eine eigene Untergrundarmee hatte und sich massiv gegen die deutschen Besatzer zur Wehr gesetzt hat. Es ist heute allerdings auch hoch umstritten, ob die Kommandoführung in Ordnung war. Mhm. Überhaupt ist der ganze Märtyrer-Mythos, der mit dem Warschauer Aufstand verknüpft ist, sehr in Verruf geraten. Die nationalkonservative Regierung macht sich das sehr zu eigen, mhm. will die polnischen Werte hochhalten. Und für viele Leute, die gerade eine andere Perspektive haben, ist es nicht mehr gut zu ertragen. Und diese andere Perspektive kommt eben durch einen Autor wie Miron Białoszewski hinein. Mhm.
Der ehemalige deutsche Bundespräsident, der Roman Herzog, der hat mal in einer Rede den Aufstand im Warschauer Ghetto mit dem Warschauer Aufstand verwechselt. Wie kann man eigentlich diese westliche Ignoranz zu solchen im Osten wirklich sehr, sehr wichtigen Ereignissen erklären?
Damit, dass wir immer noch einen geteilten Erinnerungsraum haben. Das ist ja das Brisante an solchen Büchern, dass sie uns immer wieder vor Augen führen, wir waren beteiligt, unsere Großväter waren als Angehörige der deutschen Wehrmacht und anderer Gruppen waren dort als Krieger sozusagen präsent. Es ist ein Teil unserer eigenen Erinnerungsgeschichte, mhm. aber wir sehen es noch nicht so. Also auch die Leningrader Blockade, eins der größten Verbrechen oder überhaupt das größte Verbrechen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, ist immer noch kein Teil unserer Erinnerungskultur. Und es ist interessant, der Warschauer Aufstand wird tatsächlich immer wieder mit dem Warschauer Ghetto-Aufstand mhm. verwechselt, weil natürlich die Geschichte der Juden weit mehr aufgearbeitet ist als die der polnischen des polnischen Widerstands.
Białoszewski, der nimmt uns ja mit, also in diese Ereignisse 1944. Mit was für einer Sprache macht er das?
Er ist ein Lyriker gewesen, ein experimenteller Lyriker, und er bedient sich einer zerfetzten, hastigen, staccatohaften Sprache. Wenn man durch dieses, man geht sozusagen mit ihm durch diese Stadt unter Beschuss, mhm. man flieht, man hat diese seitenlangen Litaneien von Straßennamen, man spürt sozusagen, wie die Granateneinschläge von hinten kommen, man sitzt mit ihm geduckt in den Kellern, man schleppt mit ihnen Verwundete und Tote weg, und er hat eine radikal sozusagen die Perspektive des Zivilisten. Mhm. Er flieht die ganze Zeit und er erinnert sich ja an all das, also er rekonstruiert all das 20 Jahre später auf dem Sofa liegend. Und das finde ich das Unglaubliche an diesem Buch, das ist tatsächlich eine sprachgewordene Zerstörung und Wiedererschaffung dieser Zerstörung ist, die da abläuft.
Jetzt ist Białoszewski 1983 gestorben. Warum sollte man dieses Buch mit diesem alten Thema immer noch lesen?
Weil es ein hochmodernes literarisches Werk ist, von der eminenten Lyrikerin und Autorin Esther Kinski in ein wirklich grandioses Deutsch übersetzt. Man soll es einfach als ein Kunstwerk lesen. Und es ist auch eine Art von Matrix-Text für alle Stadtzerstörungen. Denken wir an Sarajevo, denken wir an Aleppo, denken wir an Donetsk. Das sind alles Dinge, die uns ja angehen. Und Warschau ist natürlich ein Symbol geworden für die Ermordung einer Stadt. Aber das Buch ist eben, weil es ein großes literarisches Kunstwerk ist, das man heute übrigens wirklich noch mit angehaltenem Atem liest, ein universales Dokument und ein universales literarisches Werk.
Nach 1989 hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, dass der Westen, also der Kapitalismus, auf ganzer Linie gesiegt hat. Mittlerweile hat man aber auch schon das neue Gefühl, dass es sehr, sehr, sehr viele auf allen Seiten Verlierer gibt. Warum ist das so? Was ist da schiefgelaufen? Antworten sucht Philipp Theer in seinem Buch Das andere Ende der Geschichte über die große Transformation. Guten Tag, Harald Geiselberger.
Guten Tag, Herr Spalek.
In 6 Essays untersucht Theer unterschiedliche Entwicklungen seit 1989, schaut in die USA, nach Italien, in die Türkei, nach Russland und natürlich auch nach Deutschland. Wo sieht er denn die Hauptverantwortlichen für die aktuelle globale Lage, also das Erstarken auch meinetwegen von Rechtspopulisten?
Er sieht mehrere Verantwortliche, also nicht nur eine Gruppe. Der Ausgangspunkt ist tatsächlich diese Diagnose von Francis Fukuyama, dem amerikanischen Politikwissenschaftler, der rund um 1989 gesagt hat, mit dem Zusammenbruch des Ostblocks sei das Ende der Geschichte erreicht, ab jetzt gäbe es nur noch den liberalen demokratischen Kapitalismus und alle anderen Länder würden sich dem irgendwie anpassen. Aus diesem Selbstbewusstsein heraus gab es dann in den diversen Ländern, um die es in dem Buch geht, was man so als neoliberale Reformen apostrophiert. Und diese neoliberalen Reformen, beziehungsweise die Leute, die dahinter standen, sieht er schon als Verantwortliche für das, was gerade passiert. Er sagt, Leute sind verunsichert, Menschen haben das Gefühl, die Politik kann das alles nicht mehr steuern. Es gibt Leute, die sind wirtschaftliche Verlierer von diesem ganzen Prozess. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sich dadurch kulturell zurückgesetzt fühlen, weil sie auf einmal sehen, unser Lifestyle gerät unter Druck. Er sieht aber auch Verantwortliche auf der linken Seite und sagt, also die sogenannten Dritte Weg Sozialdemokraten, Schröder, Blair, Clinton, haben was falsch gemacht und auch die normalen Linken in der Gesellschaft haben was falsch gemacht. Es geht also nicht nur darum, dass der jetzt eindeutig irgendwie so ein Sündenbock gesucht wird, wobei ich schon sagen würde, dass die Wirtschaftswissenschaftler, Politiker, die ganz klar hinter dieser neoliberalen Wende stehen, schon die sind, die deren Rolle da am stärksten problematisiert wird.
Wenn man sich das jetzt anguckt, 30-jähriges Jubiläum zum Mauerfall, hatte man ja zum ersten Mal das Gefühl, dass durchaus auch kritische Stimmen erlaubt waren. Was ist denn laut Philipp Theer nach der Wiedervereinigung alles falsch gelaufen?
Nach der Wiedervereinigung, was ist da alles schiefgelaufen? Da geht es natürlich jetzt um mehrere Themen. Ne? Es geht um die Frage, hätte man Sachen aus der ehemaligen DDR stärker rüber retten können? Also hätte man die Ostdeutsche stärker an dieser ganzen Sache beteiligen können, damit die nicht nur das Gefühl haben, wir treten der Bundesrepublik bei, sondern wir suchen gemeinsam, wie wollen wir das in unserem gemeinsamen neuen Land machen? Was er allerdings sehr stark thematisiert, ist die Rolle der Treuhand. Er sagt, das ging einfach zu schnell, das war zu brutal, das hat man in Polen oder in der Tschechoslowakei damals anders gemacht, durchaus auch mit vernünftigen Ergebnissen. Was die Wiedervereinigung im Vergleich zur Situation in Polen oder Tschechoslowakei eben anders macht, ist, dass die DDR dann ja gleichzeitig auch noch der EU beigetreten ist und dann dieses europäische Freihandelsregime reinkam, sodass sie eine doppelte Liberalisierung erlebt haben. A, wurde die Wirtschaft in der DDR liberalisiert oder abgewickelt und B, kommen sie gleichzeitig noch in die EU und stehen dann unter diesem extremen Konkurrenzdruck.
Herr Geiselberger, aber seit 10 Jahren hat man schon das Gefühl, dass es alles nur so in eine Richtung geht, alles wird schlimmer, alles wird furchtbarer. Ist es denn wirklich eine Einbahnstraße, die uns in eine Katastrophe führt oder gibt es vielleicht sogar in diesem Buch Lösungsansätze?
Lösungsansätze ist bei Historikern natürlich immer so eine Sache, dafür fühlen die sich erklärtermaßen nicht zuständig. Sie sagen, also Philipp Theer zum Beispiel sagt, was man aus der Geschichte zumindest lernen kann, ist, welche Fehler man nicht nochmal machen sollte.
Immerhin.
Ja. Dieses Buch hat auch durchaus eine hoffnungsvolle Seite. Der zweite Gewährsmann neben Fukuyama, von dem sich der abgrenzt, ist Karl Polanyi, ein ungarisch-amerikanischer Wirtschaftshistoriker, der 1944 ein Buch veröffentlicht hat, das heißt The Great Transformation, daher kommt auch der Untertitel. Und da formuliert Polanyi grob gesprochen die These, dass Gesellschaften auf wirtschaftliche Liberalisierungsprozesse mit dem Bedürfnis nach Schutz reagieren. Mhm. Und das kann sich entweder rechts oder links artikulieren. Es gab auch in den letzten 20, 25 Jahren linke Versuche, die Globalisierung anders zu gestalten. Aber was man tatsächlich konstatieren muss, ist, dass die Rechten deutlich erfolgreicher sind, als die Linken das je waren. Das stimmt.
Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Surkamp-Espresso-Seitensprung, weil wir stellen Ihnen immer ein Buch auch aus einem anderen Verlag vor. Heute natürlich zum Thema Ost und West. Und mitgebracht hat es Jacqueline Masuk, Buchhändlerin bei Dussmann, dem Berliner Kulturkaufhaus und selber auch Bloggerin unter dem Namen Masuko13. Guten Tag, Frau Masuk.
Hallo.
Was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Gregor Sander mit seinem Buch Was gewesen wäre, erschienen 2014 im Wallstein Verlag. Gibt es jetzt auch im Taschenbuch bei Fischer. Ich habe mich für dieses Buch entschieden, weil ich das zum Thema so passend fand, also Ost-West, denn zentraler Ort der Geschichte ist die geteilte Stadt Berlin in den 80er Jahren. Hier begegnen sich Julius und Astrid, sie sind noch sehr jung, sie erleben eine leidenschaftliche Liebe, die dann endet und beide treffen sich 20 Jahre später in Budapest wieder. Gregor Sander nimmt diese Begegnung zum Anlass, um uns jetzt nochmal mitzunehmen in die 80er Jahre nach Berlin. Er erzählt in grandiosen Einstellungen von dieser Stadt, die es ja so überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Er erzählt von der Künstlerszene im Prenzlauer Berg, vom Stasi-Knast Hohenschönhausen, aber auch, weiß ich, eine Tequila-Party in Kreuzberg. Und eine grandiose Szene ist für mich eine Fahrt mit der U8 unter der Stadt durch, noch im geteilten Berlin vorbei an den Geisterbahnhöfen, Janowitzbrücke, Alexanderplatz und so weiter. Er guckt genau in die Gedanken und Gefühle seiner Figuren rein. Darum liebe ich das so. Er erzählt atmosphärisch. Das ist menschliches Schicksal, was er hier beschreibt. Wie haben die Menschen gefühlt? Was haben sie gedacht? Welche Konflikte haben sie ausgetragen? Gerade in den 80ern war ja auch die Frage, bleibe ich im Osten, gehe ich in den Westen? Sehr präsent. Warum ich einfach finde, jeder, der sich für Berlin und gerade für die geteilte Stadt interessiert, sollte dieses Buch lesen. kann aber auch gerne ins Kino gehen. Der Film läuft unter dem Gleichnamentitel jetzt in den deutschen Kinos.
Vielen Dank für diese Buchempfehlung von Jacqueline Masuk, einer Buchhändlerin hier aus Berlin. Ja, vielen Dank für den Besuch. Und
sehr gern.
Auch Ihnen vielen Dank. Das war schon wieder der Suhrkamp Espresso. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.